Die heutige Predigt liegt eigentlich habe ich gar nicht hingeschrieben, Ende, oder? Licht am Punkt, Punkt, Punkt des Tunnels. Vom Einbruch der Sünde zum Ausbruch der Hoffnung. Und wir merken schon, der Text, der hier auf der Folie oben steht, der lautet: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Stellt euch vor, ihr seid in einem richtigen langen Tunnel. Verstärkung. Kein Handyempfang. Schwierig heute vor sich vorzustellen, oder? Keine Orientierung. Nur Dunkelheit. Man fühlt sich nicht wohl. Das Licht am Smartphone ist die eiserne Reserve, und wir alle wissen, wir müssen sparsam damit umgehen, denn auch der Akku kann sehr schnell leer sein. Für die Notfälle nur. Und ihr denkt vielleicht, super, das habe ich genau gebraucht. Eng, dunkel, feucht, nicht wissend, wie lange dieser Tunnel jetzt dauert und was da auf uns zukommt. Und seien wir uns ehrlich, manches Mal empfinden wir uns in unserem Leben so, als wären wir in so einem Tunnel. Eine Diagnose. Von heute auf morgen. Und alles schaut anders aus. Der Lebensakku, dem wird ganzheitlich zugesetzt. Oder gehen wir in die Familie hinein. Sind ja nicht immer heil, oder? Es gibt auch Streitsituationen, und plötzlich wird dieses ehrliche Miteinander, dieser ehrliche Austausch zur Herausforderung, um nicht zu sagen, manches Mal zu einem Eiertanz. Eine Schuld, die man nicht mehr los wird und die da plötzlich in einem arbeitet. Die Zukunft, die man nicht mehr sieht, gerade vor 2 Wochen, ich war in Ägypten, bekam ich die Nachricht von einem guten Freund in Villach, der schon seit langem ein Haus hegt und pflegt und jetzt wiederum einige Verschönerungen vornehmen wollte. Ein Funkenflug und das Haus ist zerstört. Feuerwehren über Feuerwehren, und dann kommt diese Meldung. Zukunft momentan verraucht, düster, ein Tunnel. Wie geht's weiter? Und er sagte nur eines: Bitte jetzt keine frommen Sprüche. Das ist das, was ich am wenigsten gebrauchen kann. Aber heute hat er mir geschrieben: Langsam empfindet er sich wiederum als einer, der auch wiederum sich aufrichten kann, zwar immer noch nicht Danke sagen kann. Ist auch nicht möglich in der Situation. Aber der langsam wiederum Lichtblick bekommt, aber heute nicht in die Gemeinde kommt, so schreibt er, weil seine Anzüge alle so verraucht stinken. Und er möchte nicht diesen Geruch in die Gemeinde hineinbringen. Braucht alles seine Zeit, wir kennen solche Situationen. Es gibt genügend. Ich erinnere mich an eine Frau, die mir einmal sagte: Ich habe das Gefühl, ich gehe schon so lange durch einen Tunnel, dass ich vergessen habe, wie Licht aussieht. Doch eines ist sicher: Ein Tunnel hat immer 2 Öffnungen. Immer. Und selbst wenn wir das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sehen, und bitte hört gut zu, dieser Tunnel hat Licht auch innerhalb. Es ist da, dieser Tunnel, der von Gott hergelegt wird. Kommt nicht erst. Denn dazwischen, zwischen diesen beiden Öffnungen, liegt einfach unsere Menschheitsgeschichte. Ich habe auch schon Personen gesehen, im Vorbeifahren, in Autobahntunneln, da gibt es so Ausweichstellen, so Notfallausweichplätze. Und früher hat es so manche Teilnehmer gegeben, die haben dort gejausnet, die haben sich abgestellt und gesagt, das ist genau die richtige Größenordnung für den Caravan, haben dort praktisch die Stühle aufgestellt, der Geruch war ihnen egal und haben diese Zeit dort genützt. Das ist verboten worden natürlich in der Zwischenzeit, weil das so zugenommen hat. Also man kann sich überall auch einnisten, selbst die unmöglichsten Plätze. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir mal ganz kurz hineinschauen in die ersten Kapitel der Heiligen Schrift. Genesis 1 bis 3. Stellt ihr folgende Szene vor. Es war finster, so sagt ja auch unser Text. Ein Tohuwabohu, absolute Stille. Keine Farben, keine Formen, Leere. Nichts Angenehmes. Und dann ein Wort, ein einziges Wort. Alles verändert sich. Licht. Es werde Licht. Und das ist nicht nur ein physikalischer Vorgang, das ist ein Liebesakt Gottes. Gott beginnt seine Geschichte mit der Menschheit nicht mit Regeln, nicht mit Forderungen, nicht mit Erwartungen. Er beginnt mit einem Geschenk, mit dem besten Geschenk, das es überhaupt gibt. Stell dir dein Leben vor ohne Licht. Furchtbar, oder? Ich stelle mir manchmal vor, wie Gott lächelt, als das erste Licht dann auf dieser Welt aufleuchtet. So richtig. So wie ein Maler, der seinen Pinsel nimmt und da den ersten Strich nimmt, aber im Hinterkopf schon das ganze Bild irgendwo imaginär in sich trägt. Der erste Pinselstrich drückt aus, ich bin da. Da wird etwas draus. Die Bibel beginnt mit einem Satz, der alles verändert. Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Gut. Bevor der Mensch existiert, bevor ein Gebot ausgesprochen wird, bevor irgendeine Leistung möglich ist, spricht Gott ein Wort, das alles trägt. Es werde Licht. Merken wir, Licht ist Gottes erste Tat der Gnade, die ausdrückt, hab keine Angst. Ich bin da. Licht ist Gottes Antwort auf Chaos, Angst und Leere. Gott startet die Geschichte der Welt mit einem Lichtschaltermoment, mit Hoffnung also, mit Wärme. So ist unser Gott. Adventistisch gesprochen könnten wir auch sagen, Licht ist Offenbarung, Licht ist Wahrheit, Licht ist Gottes Charakter, Licht ist, wir könnten da so manches hier anführen. Und noch bevor die Sünde kommt, noch bevor der große Kampf beginnt, setzt Gott ein Zeichen. Was auch immer kommen wird, ich lasse dich nicht alleine. Ich gebe dir Orientierung. Und dann kommt eben Genesis 3, drittes Buch Mose. Und dann vernehmen wir dieses Flüstern der Schlange. Hat Gott wirklich gesagt? Die erste Versuchung ist doch kein Appetitproblem, ein Vertrauensproblem. Und dort, wo Misstrauen sich einnistet, das merken wir auch in unserem Miteinander, da dunkelt sich von einem Augenblick auf den anderen alles ab. Das kann vorher noch so Licht gewesen sein, Misstrauen, und schon ist Dämmerung da und es wird immer dunkler. Und das ist wie diese durcheinanderbringende Stimme im Kopf als Folge, die dann sagt, Gott meint es nicht gut mit mir. So hat es dieser Arzt, er ist Arzt, der vielen anderen hilft, dessen Haus abgebrannt ist, momentan so aus seiner Emotion heraus zum Ausdruck gebracht. Tu doch alles, mach doch alles, helf anderen Leuten. Und interessant, in Krisensituationen, dann engt sich alles ein auf Schwarz-Weiß. Er hat im Normalbereich ein Wissen, das enorm ist. Er predigt, er hilft, er steht bei, er macht Vorträge und plötzlich ein Crash. Schwarz-Weiß. So ungefähr. Ab sofort musst du selber dazuschauen, wie es jetzt weitergeht. Ist deine Sache. Vertrauen brauchst du niemanden mehr. Ich habe mal einen Jugendlichen gefragt, wie würdest du Sünde beschreiben? Und seine Antwort war interessant. Sünde ist, wenn ich mich vor Gott verstecke, obwohl ich da drinnen weiß, dass ich ihn am meisten brauche. Ist es nicht auch am Anfang so gewesen? Diese Trennung von Gott, dieses Losgelöstsein, da wird es dunkel plötzlich, das trifft es so richtig. Und da beginnt jetzt der Tunnel. Und wir kennen diesen Tunnel, wir kennen Momente, jeder von uns, in denen wir uns verstecken. Oftmals vor uns selbst. Momente, in denen wir uns schämen. Und im Prinzip ist Scham etwas Gesundes. Es deutet an, da lebt noch etwas in uns und kann unterscheiden. Momente, in denen wir Gott nicht mehr zutrauen, dass er es gut meint und wir vielleicht sogar vor ihm fliehen. Wenn so ein Schicksalsschlag nach dem anderen kommt, oder? Wenn ich so herumschaue, dann sehe ich manche, wo ich nicht wüsste, wie es mir gegangen wäre, an ihrer Stelle. Momente, Minuten, Stunden, Tage des Gebets und es ändert sich nach unserem Empfinden nichts oder nicht so, wie wir es Gott so bestmöglichst vorschlagen. Hört nicht. Die Beziehung zu Gott, zueinander, zur Schöpfung, beschädigt. Das Leben verliert schleichend oder abrupt die Leichtigkeit, die Nähe, die Freude, das Vertrauen, den Frieden. Es legt sich da so eine Düsterheit ab. Und das noch gepaart mit all diesen Informationen, die ja ständig ihren Platz finden wollen in unseren Gehirnen. Über Internet, über so Blasengeschichten, die ja jeden erreichen versuchen. Doch mitten in dieser Finsternis hören die ersten Menschen damals, und ich denke, das ist heute genauso wie damals, Adam, wo bist du? Wo bist du gelandet jetzt? Nicht, dass Gott darüber überrascht gewesen wäre. Adam merkt, da stimmt etwas nicht. Und dann vernimmt er im Laufe des Gesprächs das erste Evangelium. Da wird etwas geschehen, etwas viel Größeres, etwas, was über deine Lebensgeschichte drüber hinweggelegt wird, dieses Kopfzertreten, Verse stechen und so weiter. Es wird zum Schluss etwas ganz anderes herauskommen. Derjenige, der den Misstrauensschalter abschalten möchte, um in deinem Leben Dunkelheit zu bewirken, hat letztlich keine Chance. Und noch bevor Adam und Eva den Garten verlassen, bevor sie ihre ersten Schritte in die gefallene Welt hineinsetzen, schenkt Gott ihnen ein Versprechen. Das Licht wird siegen. Gott sagt nicht, selber schuld. Schaut zu, wie ihr zurechtkommt. Ihr habt euch in diese Misere selbst hineingebracht. Er sagt vielmehr, ich komme euch entgegen. Merken wir, er hat es nicht aus den Augen verloren. Adam, Eva, wo bist du? Und ich stelle mir vor, wie Adam und Eva dastehen, zitternd, beschämt, voller Angst. Denn sie wussten es ganz genau, sie haben es mit ihren eigenen Ohren gehört, die noch keine Verstärkungen brauchten. Ja? Die waren noch ganz heil. Sie verstanden ganz genau, was Gott gesagt hatte. Wenn ihr davon esset, ihr wisst die Folgen. Und wir stellen uns auch manchmal ziemlich dumm an, oder? Als würden wir es nicht wissen. Jeder von uns, wenn er da wirklich hineinhört, da in sein Gewissen, weiß ganz genau, was ist recht und was ist nicht recht. Aber den Mut, das wirklich auch anzuerkennen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist etwas anderes. Und Gott vermittelt mitten in dieser verfahrenen Situation das ewige Evangelium, dass wir so umschreiben könnten: Ich lasse euch auch in dieser Misere nicht alleine. Ich werde euch nachgehen. Ich werde mit euch gehen. Ich werde euch auch durch diesen dunklen Tunnel begleiten. Ich werde euch retten. Und dann macht Gott etwas, das mich immer wiederum zutiefst berührt, wenn ich die Heilige Schrift lese, auch emotional berührt. Unser Gott näht uns Kleidung. Er sagt nicht: Nehmt euch zwei Tiere, tötet sie, zieht ihnen das Fell ab und macht euch selber irgendein Schutzgewand, denn es werden andere Zeiten jetzt auf euch zukommen. Ihr werdet es brauchen. Ich habe euch mit Kreativität ausgestattet. Helft euch selbst zurecht. Wie auch immer, ihr habt euch selbst hineingebracht. Es steht in Genesis 3, Vers 21: Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und hängte diese Kleidung auf die Ablage. Es steht in der Bibel, er zog sie ihnen an. Merken wir dieses Anliegen. Er zog sie ihnen an, steht hier. Und dort, wo hier steht, er machte, da könnten wir das Ganze auch übersetzen: Er stellte etwas her, er schaffte es, er bereitete es zu. Handarbeit. So ist unser Gott. Gott, der Schöpfer des Universums, sitzt da und näht. Habt ihr euch schon darüber einmal Gedanken gemacht? Er bedeckt ihre Scham. Er schützt sie. Er sorgt für sie. Oder wir könnten auch sagen, er macht sie tunnelfit. Das ist kein Gott, der uns fallen lässt. Das ist der Gott der Bibel. Der Gott, der dich nicht aufgeben möchte. Ein Gott, der dich nicht loslassen möchte. Er ist ein Gott, der Licht schenkt. Selbst wenn du dich in irgendeine Dunkelheit hinein verlierst. Und wem ist das noch nicht passiert? Wenn wir die Bibel so ein wenig durchblättern, dann merken wir, es gab ja viele Versuche, dieses Licht auszulöschen. Am laufenden Band sozusagen, das Evangelium zu eliminieren, zu neutralisieren, würde man heute sagen, oder? Heute wird so vieles neutralisiert, auch das Leben von so vielen Menschen. Welch ein furchtbares Wort, um auszudrücken, wir haben wieder jemanden umgebracht, getötet, aus den Augen zu verlieren. Und wenn wir die Bibel weiterblättern, dann sehen wir es immer wieder: Kain tötet Abel, aber Gott setzt ein Schutzzeichen. Von Gott geht es aus. Die Welt versinkt in Gewalt und lässt sich von Gottes Geist nicht mehr bewegen, aber Gott setzt einen Regenbogen über die Arche. Babel erhebt sich, aber Gott ruft einen Abraham aus Babylon heraus. Und er wird zum Glaubensvater der ganz großen Glaubensmänner. Israel strandet in Ägypten, aber Gott sendet Josef und einen Mose voraus. Und einen ganz kurzen Beitrag, weil das gerade jetzt vor mir so aufleuchtet, weil ich in Ägypten war, in der Oase Fayum, der Garten Kairos. Da gibt es einen Kanal, der heißt heute noch Bar Yosef. Josefs Kanal. Aus der Zeit von Josef. Die Zeit, wo es die fetten Jahre gab. um dann noch mehr herauszuholen, um für die mageren Jahre gerüstet zu sein. Ein Kanal mitten durch die Wüste über 300 Kilometer in der damaligen Zeit. Das ist unglaublich. Und noch heute fließt das Wasser. Und noch heute gibt es dort am Ende dann in dieser Oase Fayum einen Wasserfall. Nilwasser, wo der Nil aber weit weg ist. Unglaublich. Um Menschen zu retten. Zwischen Altem und Neuem Testament herrscht Stille. Aber Gott bereitet in dieser Stille das Größte vor, das man sich überhaupt vorstellen kann. Aber 400 Jahre Stille auszuhalten, das ist, wenn man es liest, sehr einfach. Aber wenn man da mittendrin leben würde, das ist ein langer Tunnelabschnitt. Aber am Ende, nach diesen 400 Jahren, plötzlich Bethlehem, ein Baby, ein Kind schreit auf. Hoffnung, Licht kommt auf. Der Heiland geboren. Und dann kommt er, der sich selbst als der Ich Bin bezeichnet. Ich bin Brot des Lebens, Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der wahre Weinstock, aber auch ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Merken wir, selbst im Tunnel wird er nicht wandeln in der Finsternis. Die Geschichte ist voller Dunkelheit, aber die Heilsgeschichte ist heller, wenn ich sie richtig von der Bibel her betrachte und verstehe. Als dann Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, dann sagte er deshalb nicht, ich bringe euch nun Licht. Er sagt, ich bin das Licht. Ich bin es. Er tritt sozusagen in den Tunnel der Menschheit hinein. Er geht hinein in unsere Dunkelheit, in unsere Angst, mitten in unsere Schuld. Er scheut sich nicht. Ich denke an Menschen, die Jesus in ihrem jeweiligen Tunnelabschnitt begegneten. Und wenn ich hier beginne, könnten wir dann fortsetzen, jeden einzelnen von euch genauso hier anführen, mich inkludiert. Beginne dann mit dieser blutflüssigen Frau oder ein schreckliches Leben. Lange Jahre, nur Probleme von Arzt zu Arzt. Es funktioniert einfach nichts. Man hat den Eindruck, wenn man diesen biblischen Bericht liest, sie tastet sich vor nach dem Licht. Es sollte niemand bemerken. Aber er, der das Licht ist, hat es verspürt und hat sie angestrahlt. Und hat noch gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Zachäus, in seiner Verzweiflung, in seiner Abgeschriebenheit, klettert da noch auf einen Maulbeerfeigenbaum, um zumindest das Licht von oben her zu sehen. Im Schatten der Blätter sitzt er dort oben und Jesus geht vorbei und gibt diese Blätter auf die Seite. Das Licht, das von Jesus herkommt, scheint ihn an. Und was hört er? Komm runter. Ich, das Licht dieser Welt, ich möchte heute noch in dein Haus einkehren. Gott scheut sich nicht vor unseren Dunkelheiten. Der blinde Bartimäus, er schreit erbärmlich nach dem Licht. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. So heißt es. Die Ehebrecherin, sie steht im Lichte der Gnade und von seinem Licht angestrahlt hört sie erstaunt, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und wenn wir vorwärts gehen bis zum Schächer am Kreuz, er stirbt, aber im Lichte der Hoffnung. Wahrlich, so vernimmt er, wahrlich, so ist es. Ich sage dir heute in dieser unmöglichen Stunde, du wirst mit mir im Paradiese sein. Und dann wird es dunkel, ganz dunkel, wahrscheinlich die dunkelste Stunden, die es überhaupt im ganzen Universum gegeben hat, wie Jesus Christus da am Kreuz gehangen ist und da gestorben ist. Am Kreuz scheint es, als hätte die Finsternis gewonnen, aber gerade dort wird dieser Lichtschalter verstärkt. Als Jesus vom Kreuz herab sagt, es ist vollbracht. Die Auferstehung ist der Moment, in dem Gott sagt, der Tunnel ist nicht das Ende. Verzweifle nicht, das Licht hat gesiegt. Jesu Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft ist Gottes Es werde Licht in einer ganz neuen Dimension und es ist gut. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Welt, die oft wie ein Tunnel wirkt. Wenn ich mir so die Nachrichten anschaue, da muss man sich schon ganz schön an der Nase nehmen, um nicht zu verzweifeln, wie Menschen, die Macht haben, heute ticken und mit einem einzigen Wort das Leben von so vielen anderen zerstören. Nicht nur, dass ein Haus abbrennt, Städte, Länder, Völker. Wir sehen Kriege, Krisen, Krankheiten, Zerbruch, wir sehen Dunkelheit in der ganzen Welt und manches Mal auch in uns selbst. Denn wie oft ertappe ich mich selbst, dass ich plötzlich aufgrund dieses ständigen Geredes, das versucht, da hineinzukommen, da in dieses Obergeschoss, dass man so leicht zu einem Nachplapperer, zu einem dummen Nachplapperer wird. Vielleicht stehst du selbst gerade in einem Tunnel. Kann Trauer sein, Angst, Schuld, Überforderung. Ein Gedanke hallt in uns laut und immer lauter. Wann kommt wirklich das Endlicht in diesem Tunnel? Aber hören wir bitte diesen Satz. Ich möchte ihn immer und immer wieder betonen. Das Licht ist nicht erst am Ende des Tunnels da. Er ist von Anfang an da. Gott hat das Licht nicht ausgeschalten. Er nicht. Der Gegenspieler versucht immer etwas vorzustellen, damit praktisch Gottes Licht nicht zu uns durchdringen kann. Gott ist derselbe, so heißt es in der Heiligen Schrift, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir sind bitte nicht im Tunnel gefangen. Wir gehen durch ihn. Machen wir bitte kein Wohnzimmer aus einem Tunnel. Das ist nicht der Platz. Wir haben noch zu wandern. Das Wohnzimmer, wo wir wirklich dann sitzen können, in aller Ruhe und im Frieden, das ist das, was Gott bereiten wird. Gott beginnt mit Licht, er endet mit Licht, Gott begleitet mit Licht und hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und wenn er bei uns ist, der von sich aus sagt, ich bin das Licht, bitte, dann belügen wir uns nicht selbst. Wir sind reichlich beschenkt mit einem Licht, das aber jetzt keinen Akku braucht, keine Steckdose braucht, sondern wo Gottes Liebe an und für sich dieses Licht am Leben erhält. Das ist das Wesentliche dabei. Egal wie dunkel es wird, unser Trost ist das Überzeugtsein, das Licht Gottes ist immer stärker. Es war immer stärker und es wird immer stärker sein, denn das bitte hat mit Glauben zu tun, mit Vertrauen als Gegenmodell zum herrschenden Misstrauen. Das hat mit dem ewigen Evangelium zu tun, welches wir uns nicht einzureden brauchen, sondern aus Gottes Mund, der nicht lügt, uns wirklich zusprechen dürfen. Auch einander zusprechen dürfen, wenn wir merken, der eine oder der andere versinkt jetzt in dieser Dunkelheit. Das ist auch die Aufgabe der Mütter mit den Kindern, oder? Manchmal umgekehrt. Wenn die Kinder merken, die Mütter sind jetzt in einer schwierigen Situation, danke zu sagen. Danke für dieses Licht. Und ich möchte uns allen, besonders auch den Müttern, Vätern, Urgroßväter, Großmami, was immer da vorgekommen ist, sagen, der Gott, der am Anfang sprach, es werde Licht. Der Gott, der im Garten Eden Hoffnung versprach, der Gott, der in Christus das Licht der Welt offenbarte, er möge euch begleiten durch jeden einzelnen Tunnel oder jedes einzelne Tunnelerlebnis, wie immer es aussieht. Vergesst das eine nicht. Er, das ewige Licht, ist mit euch. Und er schenke dir und mir die Gewissheit, du brauchst nicht auf das Licht am Ende des Tunnels zu warten. Du darfst dich jetzt schon darüber freuen, dass dieses Licht mit dir ist und, darf ich es noch tiefer nehmen, sogar in dir ist. Und der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Nehmt dieses Wort mit. Und wenn jetzt diese Blumen verteilt werden, freue ich mich darauf, dass alle Mütter und alle diejenigen, die so viel tun auch für andere, dass sie jetzt eine Blume bekommen. Amen.